Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
Hallo, da sind wir wieder heute mit Jan Schubert, dem Trainer des Einrad-Hockey-Nationalteams, und Malte Völkel, dem Mitglied des Liga-Ausschusses vom Einrad-Hockey. Hallo.
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 Und wie ihr bereits sicher mitbekommen habt, wir reden heute über Einrad-Hockey. Okay, Hockey und Hockey, weiß ja jeder, gibt es unterschiedliche Arten, mit Eis, mit ohne Eis. Dann gibt es noch Rollhockey, dann gibt es noch, keine Ahnung, alle möglichen Varianten, aber Einradhockey kam mir auch spanisch vor zuerst und dann habe ich mir gedacht, machen wir mal einen Podcast darüber. Was zur Hölle ist Einradhockey?
Einradhockey ist eine ganz tolle Sportart, die seit 1995 auch im Ligabetrieb gespielt wird, mit Eishockeyschlägern, Einrad und einem Tennisball auf Floorballtore oder etwas größere Floorballtore und das Ganze in der Turnhalle. Wir spielen auch hinter den Toren, wie beim Eishockey. Ansonsten ist es aber doch auch schon abgegrenzt vom Eishockey, weil es körperlos erfolgt. Also körperloser Sport.
Also im Prinzip Feld wie beim Eishockey ohne Bums wie beim Eishockey, so ungefähr.
Ja, ungefähr so, kann man so sagen. Ein Unterschied ist vielleicht noch wichtig, dass wir keinen festen Torwart haben im Vergleich zu den meisten anderen Sportarten. Wir spielen im Prinzip laut Regelwerk mit 5 Feldspielern, also 5 gegen 5, wo mal halt gerade in dem höheren Spielniveau sich immer ein fester Torwart rauskristallisiert. Allerdings hat dieser keine besonderen Rechte. Laut Regeln ist das einfach ein Feldspieler.
Das ist sozusagen ein Libero quasi. Er wird, holt auch mal einen Ball aus dem Tor.
Kann man so sagen,
ja. Das wäre nämlich eine Frage gewesen, die ich halt nicht auf meinem Zettel hatte. Was ist mit Torwart? Ich meine, Einradfahren an sich ist ja schon nicht unkompliziert, sage ich mal. Und dann noch Torwartspiel, so wie man Torwart spielt bei Sachen, die Hockey hat, mit Hockey zu tun haben, auf einem Einrad, stelle ich mir tatsächlich die Hölle in Tüten vor.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch schon mal im Tor gespielt oder jeder von uns hat schon mal im Tor gespielt, weil auf jeden Fall im Training wird da auch immer durchgewechselt. Man kann sich halt auf dem Schläger abstützen. Oder auch wenn das Spielgeschehen gerade nicht am Tor ist, dann darf man sich auch am Tor festhalten. Halt, man darf sich nicht am Tor festhalten, während man den Ball berührt oder den Ball abfängt oder sowas. Dann nicht, aber in dem Moment, wo das Spielgeschehen woanders ist, darf der Torwart sich am Tor festhalten.
Das Spiel ist so schnell, dass man das eigentlich gar nicht kann. Und auch als Torwart denkt man auch gar nicht mehr über das Einradfahren nach, sondern man konzentriert sich so auf den Ball, auf das Spiel, dass man sich, dass man gar keine Pause machen kann.
Es war nämlich fast die nächste Frage, die ich stellen wollte, ist, da es ja so wie Eishockey mit hinterm Tor ist und so ähnlich wie Eishockey, wie ihr sagtet, Eishockey ist ja der schnellste Sport auf Eis, sag ich mal, und damit schon sehr, sehr schnell. Da ist ja Einrad-Hockey auch schnell, da bleibt ja gar keine Zeit, irgendwie ja, groß Päuschen zu machen. Wie ist denn das dann mit dem Wechseln? Wird das wie beim Eishockey gemacht, dass ihr da fliegend durch die Gegend wechselt oder macht ihr da Pausen?
Ja, also wir können ganz normal fliegend wechseln. Also in der eigenen Hälfte, aber ich glaube, das ist beim Eishockey genauso, dass man in der eigenen Hälfte wechseln muss und halt immer nur 5 Spieler auf dem Feld, also immer erst einer raus, dann der nächste rein. Aber ja, im Prinzip wie beim Eishockey. Allerdings bei uns nicht so oft. Beim Eishockey wird ja doch spätestens nach 2 Minuten fast wieder gewechselt. Da haben wir schon in der Regel längere Spielslots sozusagen, also je nachdem. Also wir spielen auch durchaus, einzelne Spieler spielen auch schon die Spiele schon mal durch. Also das ist auch keine Seltenheit, dass man die 2x12 Minuten durchspielt. Kommt also da eher beim Wechseln eher dem Fußball gleich.
Weil es beim Eishockey ein bisschen anstrengender ist, permanent mit Vollgas zu sprinten, während das Tempo übernimmt sich bei euch quasi das Einrad von selbst. Ja, aber energieschonender, sag ich mal, als Schlittschuhlaufen.
Ja, von selbst wäre schön. Man muss halt doch schon ganz schön treten.
Jetzt ist halt die Frage, ich meine, jeder hat schon mal irgendwie Floorball in der Schule oder so ausprobiert oder Hockey. Jemand, der Eishockey ausprobiert hat, weiß auch, wie energieraubend das ist und wie schwierig das Schlittschuhlaufen vor allen Dingen dann ist, wenn noch jemand an dir dranhängt. Habt ihr schon mal geklärt, es gibt keinen Körperkontakt beim Einradhockey? Aber es ist ja dann immer noch, ich meine, Einradfahren ist ja schon eine Kunst für sich. Wie schwierig ist denn da der Einstieg?
Also du solltest Einrad fahren können, bevor du Einradhockey spielst. Deswegen ist es üblicherweise so, dass man einen Einrad-Anfängerkurs besucht, danach dann quasi das Einradfahren fahren kann und dann einen Schläger in die Hand bekommt. Und dann kann man, wenn man Einrad fahren, aufsteigen und so Kurven fahren kann, kann man mit uns Einradhockey spielen. Und irgendwann, also ab einem, also im oberen Bereich der Tabelle, wie gesagt, denkt man auch gar nicht mehr über das Einradfahren nach. Dann geht das über in Fleisch und Blut und man konzentriert sich nur auf Schläger und Ball.
Ist das dann im Prinzip wie die Schlittschuhe beim Eishockey? Die ziehst du an, du setzt dich auf das Einrad und legst los.
Ja.
Gut. Wie wird denn das gespielt? Ich meine, Eishockey ist ein Drittel. Das mit dem Wechsel haben wir geklärt. Ihr dürft auch hinterm Tor weiterspielen. So, dann gibt's ja noch so Dinge wie Bullies. Die sind ja schon auf Schlittschuhen schwierig genug. Auf dem Einrad wahrscheinlich eine Herausforderung. Wie wird das denn? Wie läuft denn so ein Spiel ab?
Also im Prinzip ja, ein Spiel fängt an auch mit einem Bulli, wie beim Eishockey. Auch da, man stützt sich auf dem Schläger ab, also man sitzt halt wirklich auf dem Einrad, die zwei Spieler so gegenüber, der Schiri dazwischen mit dem Ball. Und ja, dann lässt er den Ball fallen, also wir spielen mit einem Tennisball. Dann, wenn der Ball dann den Boden berührt, ist das Spiel eröffnet.
Okay, dann geht's so weiter, gibt's dann auch so die Abseitsregel, gibt's die auch wie beim Eishockey? Weil ich glaube, mit dem Einrad ist die einfacher zu bewerten, wäre die einfacher zu bewerten als mit zwei Schlittschuhen.
Es gibt keine Abseitsregel. Genau, es gibt aber dafür eine für uns möglicherweise einzigartige Regel, nämlich die Fernschussregel. Also das heißt, man darf nur Tore aus der gegnerischen Hälfte schießen und nicht aus der eigenen Hälfte. Ich glaube, eine ähnliche Regel gibt es beim Eishockey, aber zum Beispiel beim Fußball ja nicht. Also wir unterscheiden uns da von den anderen Sportarten doch auch in den Details.
Ja, ist ja auch fair genug, wenn kein Torhüter da sein sollte, dass du dann nicht sagst, ja, von einem eigenen Tor aus ins Tor, ist ein bisschen unfair. Wenn du da so einen Präzisionsschützen hast, dann wird es schwierig. Und dann geht's los, wie beim Eishockey, versucht Tore zu schießen, wer die meisten Tore schießt, hat gewonnen. Ihr habt dann gesagt, kein Körpereinsatz, so richtig. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, ich fahre Einrad und ich könnte das, sagen wir es mal so. Und da fahren auch noch andere Einrad und die könnten das. Naja, so kein Körpereinsatz ist dann in meiner Vorstellung relativ.
Ja, also ich beschreibe das eigentlich immer so, wie ich das vom Basketball kenne. Also wie ich das beim Schulsport, wie ich da Basketball kennengelernt habe. Da haben die auch immer gesagt, alles körpereinsatzfrei und so. Man muss immer Abstand halten vom Gegner irgendwie. Wie das funktionieren sollte, konnte ich mir nie erklären. Beim Basketball schon nicht früher in der Schule. Und beim Einradhockey, ja, ist es ähnlich. Genau, es das heißt zwar kein Körpereinsatz, aber auf gleichem Niveau findet er natürlich schon statt. Das ist jetzt vielleicht eine andere Einzigartigkeit, die wir bei uns in unserer Liga haben dann, dass wir halt wirklich alt gegen jung und auch männlich gegen weiblich und komplett gemischt spielen. Das heißt, gegen ein 12-jähriges Mädchen spiele ich tatsächlich ohne Körpereinsatz.
Ja, das wird auch sonst böse enden, glaube ich.
Richtig, genau. Und wäre dann auch natürlich stark unsportlich. Aber gegen gleich starke Spieler kommt natürlich schon etwas der Körper auch mal dazu. Natürlich bei weitem nicht so extrem wie beim Eishockey.
Ja, also eher so wirklich wie beim Basketball, dass du mal einen so zur Seite von dir fernhältst oder sowas und nicht in ihn reinfährst mit der Absicht, dass er danach liegen bleibt und du weiterfährst. Wenn denn jetzt aber einer meint, er müsse in einen reinfahren und der bleibt liegen, was passiert denn dann? Gibt es dann auch 2 Minuten oder gelbe Karten, rote Karten oder wie?
Also es ist so, dass es dann, also Freistöße oder der Elfmeter des Einradhockeys ist der sogenannte 6,50 gibt. Das gibt es dann zum Beispiel, wenn eine direkte Torchance verhindert wurde. Zeitstrafen gibt es im Regelwerk auch, werden aber nur selten verteilt, insbesondere bei absichtlichen und gefährlichen Fouls. Wenn das so ein Foul wäre, dann würde eine 2 Minuten Zeitstrafe ausgesprochen werden, aber das Besondere an unserer Sportart ist halt auch, dass der Umgang zwischen den Spielerinnen und Spielern auf den Turnieren immer sehr fair ist. Und das heißt, wenn es sich um unabsichtliche Fouls handelt, entschuldigt man sich in der Regel und es gibt dann einen Freistoß und das Spiel geht weiter. Und nur bei wirklich gefährlichen, absichtlichen Fouls, also gefährlichen oder absichtlichen Fouls, würde eine Zeitstrafe erteilt werden.
Okay, also schon eher Feldhockey als Eishockey, was das angeht. Dass du halt guckst, dass du dem anderen nicht mit dem Prügel in der Hand sozusagen wehtust. Wenn man Eishockey so, ja, solange das unter den Schultern ist, ist das in Ordnung.
Ja, genau. Also da nehmen wir schon mehr Rücksicht auf unsere Gegenspieler.
Das ist, glaube ich, auch dem Sportgerät geschuldet. Dann, ich sag mal, wenn wir gegen, ich könnte wieder Einrad fahren im Gegensatz zur Wirklichkeit und ich würde auf einen von euch zufahren mit dem Schläger in der Hand und meiner Eishockey-Erfahrung, würdet ihr ganz weit fliegen wahrscheinlich. Ich frage es nur, in welche Richtung. Und deswegen ist das, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, dass sowas in absichtlich, unabsichtlich geteilt wird und dann so. Nun hast du gerade eben gesagt, der Freistoß der Elfmeter heißt irgendeine Nummer, die habe ich schon wieder vergessen. Warum?
6,50, also weil er 6,50 Meter von der Torlinie entfernt ist. Also so wie der 11 Meter von der Torlinie entfernt ist, ist es bei uns halt 6,50 Meter, weil ja auch das Spielfeld kleiner ist. Also wir spielen ja in einer normalen Dreifeldhalle und entsprechend sind dann die Maße auch, korrigiert, wie halt bei einem, im Vergleich zu einem Fußballfeld.
6,50 hörte sich so an wie irgendeinen Move, den man machen muss. Wie ein 360 oder sowas.
Aber nein, das ist nur die Entfernung. Ja.
Gut, also dann gibt es auch bei euch so eine Art Elfmeter und der ist dann so wie ein Elfmeter, vom Punkt aus musst du schießen oder wie beim Eishockey der Penalty Shot, du darfst drauf zufahren und dann?
Vom Punkt aus? Den Penalty Shot gibt es bei uns auch, aber den gibt es nur bei Gleichstand nach Verlängerung. Also dann gibt es ein Penalty Schießen. Während das Penalty Schießen also außerhalb des Spiels ist oder quasi der Teil nach der Verlängerung eines Spiels ist der 6,50, der Elfmeter, der innerhalb eines Spiels gegeben wird.
Beim Penaltyschießen gibt es dann aber einen Torwart. Oder ist das nur, wer zu blöd ist, verliert? Also wer zu blöd ist, das Tor zu treffen. Ziemlich oft zumindest.
Nee, da gibt es natürlich einen Torwart, weil sonst wäre der Ball immer drin.
Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Und wenn wir dann wieder da sind, dann reden wir mal darüber, wie die Situation um Einradhockey sich in Deutschland so darstellt. Bis gleich.
Er war der Teamarzt des US-Turnteams und der Täter hinter dem größten Missbrauchsskandal der US-Sportgeschichte, Larry Nassar. Mehr als 250 junge Turnerinnen, viele noch Kinder, hat er jahrelang missbraucht. Aber niemand griff ein. Warum nicht? Wer wusste davon und wie konnte das System so lange wegsehen?
US Gymnastics und das Olympische Komitee wussten, dass ich missbraucht wurde. Lange bevor ich von ihrer Kenntnis wusste.
Die ganze traurige Geschichte ab sofort bei Tatort Sport, überall wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Jan Schubert und Malte Völkel und möchten über Einradhockey reden, beziehungsweise reden über Einradhockey. Dann haben wir gerade so ein bisschen geklärt, wie so ein Einradhockey-Spiel abläuft, was daran so besonders ist, dass das ja tatsächlich so eine Mischung aus Eishockey, Basketball und Floorball irgendwie ist. Nun ist die Frage, alle drei sind ja nicht so verbreitet wie, sag ich mal, Fußball und dadurch, dass sie Eis brauchen, eine Halle brauchen und so weiter, ein bisschen eher schwieriger an den Mann zu bringen, sage ich mal. Nun habt ihr auch noch ein Einrad. Eishockeysteiger kriegst du überall, kriegst du bei Amazon und was weiß ich wo. Dann brauchst du aber noch ein Einrad. Deswegen, wie verbreitet ist das denn und geht der Trend da, ist das stagnierend oder geht der Trend da bergauf?
Also der Trend ist ansteigend. Also gerade bei im Kinder- und Jugendbereich ist die Sportart sehr verbreitet. Einräder gibt es von, also preislich von bis, also gibt es ja auch schon die Einräder, die man auf dem Flohmarkt kaufen kann, für vielleicht 10 bis 20 Euro. Dann gibt es die guten Standardeinräder von Quox, die so zwischen 100 und 200 Euro kosten. Und ja, es ist, also man das ist eine bestimmte Anschaffung, die man tätigen muss, um den Sport auszuüben, anders als zum Beispiel Fußball, wo es ja nur der Fußball ist. Viele Kinder und Jugendliche kommen zu dem Sport. Also es ist weit verbreitet und auch ansteigend.
Ja, bei mir hier in der Ecke fahren auch mal ein paar Einräder an der Tür vorbei. Ähnlich schwierig wie diese Hoverboards. Die sieht man alle immer ein bisschen spät oder guckt verwundert. Aber das kann ich bestätigen, dass da immer mehr geeinradet wird, sage ich mal. Wie teuer ist denn so ein Einstieg mit so einem Einrad ungefähr?
Also ich würde sagen, wie gesagt, ein gutes Standard-Einrad kostet etwa 100 Euro und der Schläger dann circa 50 Euro, wenn du Qualität kaufst. Gibt auch die Möglichkeit, beides etwas günstiger zu haben. Und ja.
Beim Schläger ist mir eine Frage eingefallen. Wenn ich Linkshänder beim Eishockey bin, bin ich dann automatisch auch Linkshänder beim Einradhockey oder muss ich da die Hand weg?
Das ist unterschiedlich. Also ich bin Linkshänder und spiele rechts vom Körper und habe, oder man sagt so, dass es oft so ist, dass Linkshänder rechts vom Körper spielen und Rechtshänder links vom Körper, weil sie dann ihre stärkere Hand oben haben. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Also bei mir im Verein ist es so, dass die Schlägerseiten etwa 50-50 verteilt sind. Und das würde ja nicht passen mit der Anzahl an Linkshändern und Rechtshändern. Also das heißt, es ist einfach Gewöhnungssache, wo man sich sicherer fühlt. Und es ist meist intuitiv. Also das heißt, wenn ein Kind das Einradhockey fahren oder auch ein Erwachsener das Einradhockey spielen ausprobieren, nimmt man den Schläger irgendwie intuitiv schon auf die richtige Seite und hat damit schon seine Spielseite erkannt.
Ja, die Frage kam mir, weil beim Eishockey ist ja die untere Hand am Schläger die Hand, als welches du bezeichnet wirst, weil du mit der ja den Druck gegen den Puck ausübst. Das wird beim Einradhockey ein bisschen schwierig, glaube ich.
Ja, die Schusstechnik ist schon ein bisschen eine andere. Genau, wie beim Hockey. Ich habe jetzt, da ich nebenbei so ein bisschen Inline-Hockey spiele, wo auch Eishockeyspieler auftauchen, habe ich mit denen mal drüber gesprochen, wegen der Schusstechnik und so. Und der Unterschied ist bei uns einfach der Tennisball. Und die spielen halt mit einem Puck oder einem Hartplastikball. Das heißt, wir können die Energie in den Ball geben, was bei einem Puck nicht gelingt. Der ist einfach steinhart, sag ich mal.
Genau, da kriegst du keine Energie rein. Physik 8. Klasse oder sowas. habt ihr ja schon gesagt und ist ja auch eure quasi mit Liga-Ausschuss Berufsbezeichnung sozusagen. Es gibt Ligen. Wie ist denn die Organisation so in Deutschland? Ich meine, Ligen heißt für viele mal, das ist 1. bis 7. Liga mindestens. Vielleicht auch mal Sonderliga C oder so. Und dann ist das sehr oft, es gibt eine Liga und das war's. Wie ist das denn beim Einradhockey?
Bei uns gibt es eine Liga mit allen Teams. Das sind deutschlandweit 72. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. 72 Teams in der Liga und die sind geordnet nach 7 Spielstärken. Also das heißt von A bis F nach Stärke sortiert. Und Turniere finden meist quasi innerhalb der eigenen Spielkategorie statt. Aber das ermöglicht quasi einen flexiblen Aufstieg zwischen den Spielklassen. Also das heißt, wenn man sich innerhalb einer Saison zum Beispiel stark verbessert, kann man innerhalb der Saison flexibel hochsteigen. Und
also nach 3 Spieltagen kann ich sagen, ich möchte dann in der obersten Skillklasse
spielen. Das kannst du, wenn du quasi gegen Stärke oder wenn du stärkere Teams besiegst und entsprechend Punkte sammelst, dann kannst du in der Tabelle hochsteigen und das ergibt dann die Wertigkeit. Also das heißt, es sind quasi 7 Mini-Ligen innerhalb dieser einen Liga.
Okay, und du sagtest gerade, dass wo du dann hin aufsteigst in das Skill-Level, das bewertet sich daran, dass du bessere Teams besiegst sozusagen. Ist dann umgekehrt auch, wenn du dann gegen schlechtere Teams mal richtig ins Klo greifst, dass du dann absteigst, also das Skill-Level runtergeht?
Ja, also es ist so, dass es zwei verschiedene Ligen gibt, zwei verschiedene Tabellen gibt. Eine Tabelle gibt die Spielwertigkeit wieder, also das bedeutet, wie gut du auf den letzten 5 Turnieren gespielt hast. Und da gibt es halt für Siege und Spiele gegen stärkere Teams mehr Punkte als für Spiele gegen oder Siege gegen schwächere Teams. Und damit wird dann quasi die Wertigkeit ermittelt. Für die Meisterschaft später ist entscheidend, wie deine besten 5 Turnierergebnisse waren. Und so haben wir halt eine Tabelle für die Wertigkeit und eine für die Meisterschaftsqualifikation.
Die ist dann aber auch sehr dynamisch, die Tabelle, weil man kann ja auch mal stolpern, sage ich.
Genau, die Wertigkeitstabelle ist sehr dynamisch, ja.
Wie lange dauert denn so eine Saison? Ich meine, die meisten Fußballwissen dauert von ungefähr September bis April, Mai. Kommt drauf an, was für ein Turnier ist, so ungefähr. Eishockey dauert auch von September bis ungefähr so lange. Und bei euch?
Ja, das ist sogar fast ähnlich. Also bei uns ist es von August bis Mai und im Juni finden dann die Abschlussturniere statt. Und jetzt letztes Jahr war im August noch die Weltmeisterschaft und dieses Jahr die Europameisterschaft. Genau. Wo dann auch deutsche Teams mitspielen, die aber nicht von der deutschen Einheit-Hockey-Liga organisiert werden, sondern von den internationalen Komitees.
Also so ähnlich wie UEFA Champions League oder sowas.
Ja. Ja.
Wo wir beim Thema international waren, wie sieht denn das da international aus? Ich kann mir jetzt so diese üblichen Fahrradnationen da durchaus vorstellen, wie Niederlande, Belgien, Frankreich und so, dass die gern Einrad-Hockey spielen. Ich kann mir aber zum Beispiel Amerikaner und Kanadier überhaupt nicht dabei vorstellen, weil dazu gibt es da zu wenig auf die Fresse, sage ich mal. Wie ist denn das da so?
Ja, es gibt da zwar überall Einradfahrer, Einradhockey, aber tatsächlich gar nicht so viel. Da gibt es eigentlich neben Deutschland noch die Schweiz, die es sehr intensiv betreiben und unsere größten Konkurrenten sind. Um ehrlich zu sein, sogar besser als wir. Zumindest was das Nationalteam angeht. Ansonsten haben wir noch in Australien eine Liga, die aber viel kleiner ist und auch schwächer. Und ja, und ansonsten finden sich quasi für die internationalen Wettkämpfe, also sprich für die Weltmeisterschaft, finden sich dann eher so Teams schon mal zusammen, dann aus USA oder Großbritannien, Frankreich auch. Das sind aber, die haben keine wirklichen Ligen, wo die das ganze Jahr über drin spielen, sondern die spielen halt im Training schon mal immer ein bisschen Einradhockey oder vielleicht auch regelmäßig, aber die haben halt keine Liga. Und bei der Weltmeisterschaft melden sie dann halt auch ein Team. Ja, das kann man fast so sagen. Also ich glaube, dass ja auch unsere Liga ist die älteste.
Wie ist denn da eure zukünftige Ambition? Da man im Moment gefühlt jeder olympisch werden kann mit Breakdance und was da noch so alles im Schwange ist und traditionelle Sportarten rausfliegen, wie zum Beispiel Boxen. Habt ihr da Ambitionen dran? Also erstmal World Games und dann Olympische Spiele oder ist euch das relativ?
Schwierige Frage, weiß ich nicht. Aus dem Bereich bin ich etwas raus. Ich weiß nicht. Also das Nationalteam ist ja auch noch neu für uns. Da würde ich jetzt vielleicht erstmal woanders einsteigen, etwas weiter zurück. Also im Prinzip, wie gesagt, die Deutschen, ja genau, Deutschland hat ja die älteste Liga, war auch die ersten 20 Jahre der Einrad-Hockey-Weltmeisterschaftsgeschichte, sind die Deutschen auch immer Weltmeister geworden. Und irgendwann haben die Schweizer dann halt ihr Nationalteam gegründet und das aufgebaut und ja, in den letzten, ich glaube, es sind mittlerweile auch 20 Jahre. Ich glaube, seit 2004 bestimmt, 2006 sind die Schweizer eigentlich übers Nationalteam an uns vorbeigezogen. Während wir in Deutschland immer noch weiter mit unseren Liga-Teams zur Weltmeisterschaft gefahren sind, sind die Schweizer halt mit ein oder zwei Nationalteams angetreten und haben uns so quasi überholt. Klar, wenn man dann die Stärken zusammenzieht, ja. Genau, dann waren die halt etwas besser und ja, es hat jetzt dann lange gedauert, also 15 bis 18 Jahre, bis wir jetzt uns auch endlich dazu entschlossen haben, ein Nationalteam zu gründen und uns für die Weltmeisterschaften zusammenzutun.
Wie läuft denn das mit dem Nationalteam? Also da, in anderen Sportarten wirst du ja nominiert fürs Nationalteam, weil du in deinem Verein besonders gut gespielt hast. Nun, da dieses Ligasystem ja so dynamisch gestaltet, ist ja die Frage, wie ist das besonders gut in einem Team, was, sag ich mal, im mittleren Skill-Level rumdoktort und da einer wirklich gut ist? Wie erkennst du das oder muss die Mannschaft, aus der der kommt, wirklich im obersten Skill-Level?
Nein, also wir haben im Prinzip angefangen, dass wir einfach gesagt haben, wir haben hier zwei oder drei Auswahltrainings, wo wir gesagt haben, jeder, der rein will, soll einfach kommen. Und da hatten wir dann, nicht nur uns zwei Nationaltrainer, die es gibt, sondern da waren dann noch weitere Spieler, die in der Vergangenheit schon auf Weltmeisterschaften gespielt haben und auch sehr gut gespielt haben, die das mit bewerten können und haben dann quasi eine Auswahl getroffen. Wer jetzt von denen, die sich da beworben haben, jetzt reinkommt. Ja, unser Ziel war erstmal, ja, genau. Und da haben wir dann mit weitergemacht. Ja, und so haben wir jetzt eigentlich einen Kader zusammen von 28 Spielern, der dann auch für die Europameisterschaft jetzt in, wann ist sie, in 4 Wochen, 4 Teams stellt. Also wir haben dann Deutschland 1-4.
Macht er jetzt nach dem Schweiz-Prinzip Wahrscheinlichkeitsverteilung ausnutzen?
Ja, Wahrscheinlichkeit weiß ich nicht. Das liegt eher daran, dass wir mehr Spieler haben. Die Schweizer stellen Schweiz 1 und 2 und wir stellen halt Deutschland 1-4, aber unsere Liga ist auch 4-mal so groß. Behaupte ich jetzt erstmal so pauschal. Ich weiß es nicht auf die Mannschaft genau, aber ich denke mal, dass wir deutlich mehr Spieler haben als die Schweizer.
Ja, dann erklärt sich das von selbst. Warum, wieso, weshalb ihr dann Deutschland gegen Deutschland spielt, so ungefähr. Wie sieht denn da die Zukunft aus? Wie ist denn da eure Hoffnung in Sachen Anerkennung von Einrad-Hockey? Weil Einrad-Hockey, wie gesagt, ist ja im Moment noch so ein Ding. Ihr spielt Einrad-Hockey. Ich gucke mir das im Zweifelsfall, nachdem ich es auch recherchiert habe, echt ganz gerne an. Aber so viele Leute gucken sich das dann so ein Spiel ja nicht an. Wie sind denn da eure Ambitionen?
Also erstmal ist es so, dass Einrad-Hockey in den letzten 2-3 Jahren auch deutlich präsenter in den Medien, im Fernsehen wurde und auch dargestellt wurde. So wurde zum Beispiel auch über das letzte Nationalmannschaftstreffen in Mörfelden berichtet vom Hessischen Rundfunk. Also dann ist es schon so, dass damit die Sportart eine gewisse Popularität bekommt, auch möglicherweise neue Spielerinnen und Spieler sich dem Sport dann anschließen. Und dann ist es so, dass du hattest ja vorhin auch noch nach der Perspektive gefragt, dass im Moment gibt es keinen Einrad-Hockey-Verband, also es gibt einen Einrad-Verband, der aber nicht anerkannt wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und die Perspektive kann dann, aber das ist auch noch ein sehr, sehr langer Weg, kann dann zum Beispiel sein, sich unter dem Breitensport vom Deutschen Olympischen Sportbund oder so wiederzufinden und sich dort dann auch auf Fördergelder und solche Unterstützungen zu bewerben. Das ist aber, wie gesagt, ein weiter Weg. Im Moment ist es so, dass die Liga komplett ehrenamtlich, unentgeltlich und ja, nicht kommerziell ausgeübt wird. Ja, im Moment ist es so, dass Nationalspieler eigentlich Geld mitbringen müssen. Also es ist nicht so, dass es da Unterstützung gibt, sondern dass wir die Reisen selber finanzieren müssen. Das machen wir quasi für die Leidenschaft für den Sport.
Leute, guckt es euch an. Es ist wirklich interessant, sich das anzugucken. Und es ist wieder einmal eine Sportart, wo man echt Spaß hat, wenn man da zuguckt. Wir müssen jetzt langsam zu einem Ende kommen. Habt ihr noch etwas, was ihr unseren Zuhörern sagen möchtet über Einrad-Hockey? Tipps anbringen, neben der Tatsache, wie man es machen kann?
Ja, also ich würde eigentlich nur sagen, das sollte jeder mal ausprobieren. Also wie gesagt, wir haben... Malte hat es gerade gesagt, wie viel waren es? 72 Mannschaften in Deutschland. Das heißt, fast jeder hat eine in seiner Nachbarschaft. Gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir sind da, glaube ich, schon ziemlich lokal irgendwo ein bisschen begrenzt. Aber NRW ist auf jeden Fall gut ausgestattet mit Teams. Aber wie gesagt, man kann auf die Homepage der Deutschen Einrad-Hockey-Liga gehen. Da findet man alle Teams, Kontakte und so weiter. Und in den Vereinen wird dann weitergeholfen mit sämtlichem Equipment, was man leihen kann und ja, um es einfach mal auszuprobieren. Ja, und wer sich angucken möchte, kann da auch entsprechend die Termine finden, wo einfach Turniere stattfinden, wo ja Trainings stattfinden. Ja, oder man kommt einfach zur nächstbesten Gelegenheit zur Europameisterschaft nach Mörfelden.
Der Link dazu, den findet ihr auch in den Shownotes.
Und wir wollen auch allen Einradgruppen, die noch nicht Einradhockey spielen, sondern nur Einradfahren machen, auch ganz, ganz stark empfehlen, das mal auszuprobieren. Auch da könnte zum Beispiel der Liga-Ausschuss der Einrad-Hockey-Liga helfen oder beraten oder zum Beispiel auch mal für ein Probetraining Schläger oder so stellen. Also falls es Einrad-Gruppen gibt, die Einrad-Hockey mal ausprobieren wollen, würden wir da gerne oder können wir da gerne helfen und beraten.
Ja, ich meine, Tennisball hat ja jeder irgendwo zu Hause, irgendeinen, egal wie tot er ist wahrscheinlich. Aber das ist das geringste Problem. Und Eishockeyschläger, jeder kennt irgendwelche Leute, die irgendwelche Eishockeyschläger in der, im Keller haben. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich fand's super, mal zu begreifen, wie ein so anderer Sport ist wie eurer. Und ich fand es interessant, mal zu horchen, wie ein so etwas ausgefallenerer Sport wie eurer funktioniert. Dass euer Liga-System sehr dynamisch ist, finde ich übrigens sehr gut, weil sonst hast du wieder diese Mannschaften ja leer gekauft oder Retirement-Welle und die sind schlecht und dürfen nicht mehr mitspielen. So dürfen sie mitspielen und vielleicht beweisen, dass sie doch besser sind als ihre Einstufung beziehungsweise spielen irgendwie schnell auf ihrem Niveau. Link zur Einrad-Hockey-Europameisterschaft findet ihr in den Shownotes, genauso wie zur deutschen Einrad-Hockey-Liga. Es hat mir echt Spaß gemacht und einen Einblick, wie gesagt, in eine nicht ganz alltägliche Sportart gegeben.
Ja, danke, dass wir dabei sein durften.
Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.